Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Uwe ist getauft, lernt zu Hause ein Leben als Christ kennen, geht in den Kindergottesdienst, kennt die Bibel, geht zum Gottesdienst, lernt Diakon, unterstützt die Gemeinde finanziell und ist sofort auf 80, wenn jemand die Kirche schlecht macht. Als er zusätzlich zum Theologiestudium sich bewirbt, steht in der Beurteilung des Pfarrers: Uwe gehört zu unserer Gemeinde, mit ihm können wir rechnen, er ist ein wertvoller Mitarbeiter. Wir denken, dass er gute Arbeit leisten wird bei der zukünftigen Leitung einer Gemeinde. Viele Jahre später bekommt Uwe dieses Schreiben noch einmal in seine Hand, liest es, nimmt einen Stift und schreibt noch etwas dazu. Diese Beurteilung kannst du vergessen. Wieso, war sie ihm nicht gut genug? Nein, sie war ihm zu gut. Uwe war inzwischen klar geworden, all sein Tun, seine Rennerei und all sein Wissen sollten nur Eindruck machen vor Gott und Menschen. Vor den Menschen scheint es ja ganz gut gelungen zu sein. Doch vor Gott, eines Tages wurde ihm klar, vor Gott geht das nicht. Vor Gott schaffe ich das nie. Was nützt alle Rennerei, was nützen alle Kirchenscheine, wenn das Entscheidende fehlt, dass ich mein vergängliches Leben Jesus anbefehle, dem Herrn über Tod und Leben? Was nützt es, wenn das Entscheidende fehlt, dass ich all den Dreck, den ich am Stecken habe, durch Jesus mir vergeben lasse, bereinigen lasse? Die Person des Uwe ist von mir eine frei erfundene Person, doch was hier so konstruiert ist, das gibt es immer wieder. Ja, es traf bei keinem Geringeren zu als bei Paulus, dem berühmten Missionar der ersten Stunde. So schrieb er in seinem Brief an die Philipper: Mein vergangenes Leben, das von anderen vorbildlich eingeschätzt wird, ist der letzte Dreck, Scheibenkleister, der letzte Mist. Er drückt sich hier sehr vulgär aus. Es gibt ja genug, die heute genauso ihr Leben einschätzen. Manche wollen es wegwerfen, manche bloß bestimmte Zeiten. Selbst ein Popstar wie Madonna stellte fest, dass ihr Auftreten in der Vergangenheit daneben war, voller Egoismus und Selbstsucht. Paulus erwähnt seine Selbsteinschätzung nun nicht, weil er grundsätzlich aufgeben will. Er will nur sein altes Leben aufgeben, denn er hat ein besseres gefunden. Er hat das Leben Jesu gefunden. Und so sagt er, das vorige Leben kannst du vergessen gegenüber dem, was Jesus nun aus meinem Leben gemacht hat. Wir hören aus dem Philipperbrief Kapitel 3 von 3 bis 11. Wir dienen im Geiste Gottes, rühmen uns in Christus Jesus, vertrauen nicht auf die irdischen Vorzüge. Und ich könnte noch viel mehr auf mir mit Fleisch mich verlassen, denn ich bin am achten Tag beschnitten, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untatlich bin ich gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Neben ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Wir sind bei einem weiteren Abschnitt aus dem Philipperbrief im Kapitel 3 nun. In diesem Abschnitt, in diesem sehr persönlichen Abschnitt, wo er aus seinem Leben so berichtet, kommen Etappen zum Ausdruck, die eigentlich so in jedem Lebenslauf vorkommen können, wenn sich jemand für Jesus entscheidet, für ein Leben mit ihm. Da ist die ganz eigene persönliche Vergangenheit, Da ist die Lebenswende mit dieser Glaubensentscheidung, da ist die Vergebung und Reinigung, das heißt die Rechtfertigung, so bezeichnet er das hier. Da ist das Wachsen als Christ, die Heiligung auch genannt, und da ist das ewige Leben, die Vollendung. Jeder von Ihnen weiß, an welcher Stelle er an dieser Stelle ist, wo er sich an dieser Stelle befindet. Paulus schaut auf sein Leben zurück und er zieht Bilanz. Doch dabei kommt die Vergangenheit sehr schlecht weg. Er meint, das ist der letzte Dreck. Was hat er in seinem Leben hinter sich, dass er es so mies beurteilt? Da sehen wir zuerst auf sein Leben. Sein Leben Schritt für Schritt. Und am 8. Tag, heißt es, wurde er beschnitten, korrekt nach der Vorschrift, wie es im 3. Buch Mose steht. Ein äußeres Zeichen dafür, dass er zum Volk Israel gehört, in den Bund, den Gott mit diesem Volk gemacht hat. Und dann vom Volk Israel ist er zwar außerhalb Israels geboren, in Tarsus aufgewachsen, aber seine Eltern waren Israeliten und er ist nicht später mit diesem Gottesvolk dazugestoßen, sondern ursprünglich schon von Anfang an. Er weiß sogar den Stamm, zu dem er gehört, zum Stamm Benjamin. Auf diesen Stamm kann man besonders stolz sein. Zu ihm gehörte ursprünglich Jerusalem. Aus dem Stamm Benjamin kam der erste König Saul. Paulus trägt immerhin seinen Zweitnamen Saulus. Und als Mose die Stämme einzeln segnet, wird Benjamin als Lieblingsgottes bezeichnet. Ein Hebräer von Hebräern ist er, heißt es. Er hat nicht nur die jüdischen Sitten beherrscht, sondern auch die alte aramäische jüdische Sprache. In seiner Zeit war er die griechische Kultur und die griechische Sprache hatte sich ausgebreitet, hatte alles verdrängt, vieles verdrängt, vergessen lassen. Verändert? Nein, er war ein Hebräer von Hebräern. Soweit zu diesen Dingen, die er schlicht und einfach ererbt hat. Eigentlich familiengeschichtlich und kirchlich tadellos. Nun kommen noch die Dinge dazu, um die er sich selbst bemüht hat. Dass er nach dem Gesetz ein Pharisäer war. Nach dem Gesetz ein Pharisäer, dazu hat er sich selbst entschieden, dass es eine Bewegung aus Laien und Priestern gewesen. Es gab noch Sadduzäer, es gab noch Zeloten, es gab noch Chassidim und die Pharisäer waren entstanden in der babylonischen Gefangenschaft. Man war sich damals einig, wir müssen die Gebote besser halten, deshalb sind wir hier in diese Gefangenschaft gekommen, deshalb hat uns Gott hierher geführt und man hat die Gesetze verschärft, man hat sie erweitert, sodass sie kaum noch zu behalten waren. Und diese Übertreibung des Gesetzes brachte zum einen eine falsche Selbstsicherheit. Ich habe ja sogar die Zusatzgesetze gehalten, deshalb bin ich auf jeden Fall auf der guten Seite und brachte zum zweiten so eine Verachtung der anderen, eine Selbstüberhebung. Jesus meinte später zu ihnen, ihre Lehre ist gut, doch ihr Leben ist voller Stolz und voller Heuchelei. Paulus lernte sogar bei dem Rabbi Gamaliel in Jerusalem. Er war ein so guter Schüler, dass er relativ schnell in den Verhandlungen mit dabei sein durfte und was mit sagen durfte. Noch etwas konnte der Paulus aufzählen. Mit Eifer war er ein Verfolger der christlichen Gemeinde. Er zeigte, wie ernst er doch Pharisäer war. Es mit blutigem Ernst. Für das Gesetz hat er sich eingesetzt und gegen die Schwärmerei, wie er damals meinte. Dass der gekreuzigte Gottes Sohn sein sollte, war für ihn eine Lästerung. Einige Verfolgungsaktionen des Paulus sind ja in der Apostelgeschichte beschrieben. Und am Schluss stellt er fest, nach dem Gesetz unsträflich. Menschen konnten nichts an ihm bemängeln, wie der reiche Jüngling, den Jesus damals traf, nach dem Gesetz hat er sich nicht ungerecht verhalten. Das schließt die Opfergesetze ein, die wiederum eine Reinigung bewirken sollten. Paulus war überzeugt von seinem Weg. Das Gesetz wollte er erhalten. Entschlossen setzte er es durch und viele Jahre hat er selbstgerecht auf sein Leben vertraut, hat er alles auf sein Leben gegeben. Gott, bin ich nicht gut? Doch dann kam zweitens die Wende. Das Leben, was er selbst und auch andere so vorbildlich eingeschätzt hatten, war plötzlich nichts mehr wert, war der letzte Dreck alles Mist. Ich kenne manche, die auch ihr Leben so beurteilen, ob ältere oder jüngere, ob äußerlich korrekt oder anstößig. Ja, mancher will daraufhin sein Leben wegwerfen, beenden. Dem kann ich sagen, das brauchst du nicht, das musst du nicht tun. Wenn du dein Leben so einschätzt, ob es echt ist oder nicht, ob du dich fehleinschätzt oder so, du musst es nicht, denn du kannst ein neues Leben bekommen. Du kannst ein neues Leben anfangen, du musst es nicht wegwerfen. Du kannst ein Leben bekommen, das wertvoll wird, das echt ist, das Beachtung findet, nicht nur vor Menschen, sondern vor Gott. Vielleicht gar nicht so viel vor Menschen, auf jeden Fall vor Gott, und ein Leben, das eine Ewigkeit hat. Was machte das fromme Leben des Paulus so wertlos? In seinem Leben, da fehlte Jesus, wie er es dann beschreibt. Ja, ich erachtete es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihm fehlte Christus. Christus, dass er ihm anvertraut hat. Christus, dass er sich von ihm die Schuld vergeben ließ. Christus, dass er von ihm ein erfülltes Leben bekommt, ein ewiges Leben. Und das kann nur er geben. Die Beziehung zu Jesus entscheidet, wie wertvoll mein Leben ist. Nicht meine Moral, nicht mein Wissen, nicht mein Strafmandat, nicht meine Karriere. Meine Beziehung zu Jesus. Umso länger Paulus das mit Jesus erlebte und lebte, umso deutlicher wurde ihm, sein früheres Leben ohne Jesus war nichts wert, hat am Ende nichts gebracht. Hier geht es übrigens nicht um einen ausgesprochenen Atheisten. Hier geht es nicht um einen Schwärmer. Hier geht es um einen, der einfach fromm leben wollte. Hier geht es nicht um einen Schwerverbrecher, der weiß oft, was er in seinem Leben falsch gemacht hat. Hier geht es um einen Gottesfürchtigen, der sagte, ich möchte eigentlich ganz gottesfürchtig leben. Und trotzdem kann es sein, dass du, obwohl du so viele Gebote gehalten hast, vorbeilebst, weil du nicht mit Jesus lebst, weil du nicht auf ihn eingehst, auf das, was er am Kreuz für dich getan hat. Es geht nicht um eine göttliche Tradition, um eine fromme Tradition, um eine Einhaltung von Formen, sondern es geht darum, bin ich ehrlich vor Gott und lass mein Leben neu von ihm erneuern, bereinigen. Wir könnten noch so viel Arbeitseinsätze gemacht haben, wir mitgemacht haben, wir könnten noch so viel Gemeindeveranstaltungen besucht haben, wir könnten noch so viel Spruchkarten verschickt haben. Es würde für mein Leben nichts bringen, wenn ich nicht mit Jesus selber lebe und mein Leben von ihm erneuern lasse, neu geboren werde. In dem Sinn muss Paulus dann enttäuscht auch feststellen, wie viele suchen auch in einer Gemeinde manchmal unter dem Frommen nur das ihre. Kapitel 2, 21 hier in diesem Brief oder Kapitel 3, Vers 3, nehmt euch in Acht vor denen, die nur auf die fleischliche Beschneidung sich berufen, aber innerlich ist zu wenig. Es kann noch so fromm aussehen und trotzdem nichts. Ich denke, darüber kann man erschrecken. Und wie entsetzt der Paulus darüber war, das merken wir einmal jetzt an seinen Worten, wie er das auch drastisch bezeichnet, was sein Leben eigentlich nichts an Wert hatte, beziehungsweise, wenn wir das in der Apostelgeschichte lesen, wie er völlig runter war am Boden, als er merkte, er verfolgt eigentlich den lebendigen Jesus. Das wollte er nie. Ich sagte am Anfang, dass es hier verschiedene Schritte gibt, die wir selber so nachvollziehen können. Einmal gibt es unser eigenes Leben. Als zweites, wie ist die Erkenntnis, dass mein Leben eigentlich wertlos ist? Als drittes kommt dann, wie kann mein Leben wertvoll werden, indem ich es bereinige eben. Das wurde eben schon deutlich, dass dies durch Jesus geschieht. In Vers 9 wird es uns erklärt, wie das kommt. Paulus schreibt, nun habe nicht ich meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus kommt. Durch Jesus ist es möglich, ein tadelloses Leben vorzuweisen. Durch Jesus ist es möglich, ein tadelloses Leben vorzuweisen, nicht weil ich es tadellos hinbekommen habe, sondern weil Jesus es tadellos bereinigt hat durch ihn. Es ist richtig und es ist gerecht. Deshalb sprechen wir von einer Rechtfertigung. Dieses tadellose Leben schaffen wir eben nicht durch Gesetze oder gute Vorsätze, sondern dies schaffen wir nur, weil wir uns auf seine Gnade und Vergebung berufen. Wer es nur durch Gebote schaffen möchte, nur weil er sagt, ich bin so ein guter Mensch, der wird am Ende verzweifeln. Der wird es nicht schaffen. Gott hat es anders möglich gemacht. Er hat diese Wechselstelle eingerichtet, diese Tauschmöglichkeit. Jesus, der Makellose, der Tadellose, der herrliche Sohn Gottes, bietet seine Makellosigkeit an, seine Tadellosigkeit, seine Herrlichkeit zum Tausch. Und er nimmt unseren Krampf, er nimmt unsere Selbstgerechtigkeit, er nimmt unsere Schuld auf sich. Die Voraussetzungen dafür sind am Kreuz geschaffen worden auf Golgatha. Wir hörten vorhin in der Lesung schon kurz etwas davon. Er hat sich bestrafen lassen als ein Verfluchter für unsere Schuld. Da er ein freies Schuldkonto hatte, konnte er für uns einspringen und er zahlte unsere Strafe. Es liegt an uns, uns darauf einzulassen, uns so zu demütigen und zuzugeben, ja, ich brauche das. Ich schaffe es nicht alleine, ich brauche ihn, ich bin zu unvollkommen, ich bin zu verkrampft, sonst komme ich doch eigentlich nicht zu ihm. Herr Jesus, ich will aufhören, vor dir und Menschen etwas vorzumachen. Die Wirklichkeit ist eine ganz andere. Vergib, was nicht richtig ist in meinem Leben. Danke, dass es durch deine Vergebung ein neues Leben gibt, ein wertvolles, ein herrliches und sogar ein ewiges. So kann mein Gebet aussehen, mit dem ich dann mein Wechsel, mit dem mein Wechsel geschieht. Wie gesagt, es gilt nicht nur außergewöhnlichen Sündern, es kann mitten unter frommen Leuten passieren, dass sie feststellen, das war nur eine äußere Frömmigkeit. Selbst der große Prophet Daniel hat festgestellt, ich liege vor dir in meinem Gebet nicht mit meiner Gerechtigkeit, sondern ich brauche deine Gnade. Daniel, einer, der so viel durchgehalten hat im Glauben, muss bekennen, ich lebe trotzdem von deiner Gnade und Barmherzigkeit her. Und so hat auch Paulus eines Tages bekannt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an dem Baum mich hängt, das tue ich nicht. Ich hänge mich lieber an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein, sagt Luther. So bekennt auch so manches Passionslied, wir werden nachher noch eins singen. Dazu hätte eigentlich jetzt das nächste Bild gepasst, ich habe die Nummer nicht angesagt, das Gebet, dass wir betenderweise uns dann Gott öffnen und dann kommt noch ein nächster Schritt, viertens, Paulus möchte, dass er dann im Glauben wächst. Dass wir wachsen, dass er in der Erkenntnis wächst, er möchte immer mehr von Jesus erkennen, er möchte nicht stehen bleiben. Das ist nicht ein Schritt, ich bin eingetreten irgendwo und dann bin ich irgendwo dabei, sondern ich lebe damit und ich möchte wachsen im Glauben. Heiligung wird das auch genannt und Paulus möchte Jesus mehr und mehr erkennen, mehr und mehr an seiner Seite stehen, mehr und mehr ihm ähneln. Das nennen wir Heiligung und wer ein Idol hat in dieser Welt, der möchte immer mehr und mehr erfahren, die Hintergründe, was passiert eigentlich hinter den Kulissen. Davon leben ganze Zeitungsverlage, dass sie immer mehr Hintergrundwissen geben, rausgeben, was da so ist. Ich möchte von Jesus mehr und mehr wissen, immer mehr von seinem Hintergrund, weil ich ihm nachfolge, weil ich mit ihm leben möchte. Und dann kommt fünftens der letzte Schritt, dass Paulus sagt, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Paulus lässt sein altes, selbstgerechtes Leben zurück, nimmt Jesu Vergebung und Reinigung an, möchte Jesus immer mehr entsprechen und erwartet dann auch die Auferstehung, wie Jesus es erlebt hat. Ja, er sagt auch, dass er geopfert wird. Dass er geopfert wird, sein Leben, das hat er auch in den vorigen Sätzen schon gesagt, wie Jesus sein Leben geopfert hat. Und wenn wir das dann so für ihn geben, dürfen wir wissen, unser Leben ist nicht nur bereinigt, unser Leben ist aufgehoben in ihm, aufgehoben für eine Ewigkeit. Und er alleine kann es geben, weil er der Schöpfer ist. Deshalb kann es kein anderer versprechen. Egal, was man erforscht, es gibt eine Partei, die bietet sich an, sogar das ewige Leben medizinisch zu gewährleisten, hatte ich letztens gelesen. Sie können es nicht, sie sind nur Geschöpfe und werden auch von dieser Welt gehen wie alle anderen Geschöpfe. Aber mit Jesus können wir ein wertvolles Leben bekommen, ein gereinigtes und ein gerechtes. Wir sollten aus unserem Leben etwas machen, das stimmt. Aber noch wichtiger ist es, dass wir Jesus aus unserem Leben etwas machen lassen. Dafür mögen wir ein Ja haben. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unser Herzen, unser Denken in Jesus. Amen. Es könnte sein, dass jemand sein Handy anhat.